Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext zu diesem Sonntag ex Audi zwei Verse aus dem ersten Johannesbrief, 1. Johannes 5, die Verse 4 und 5. Dort heißt es, alles, was von Gott geboren ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns die Welt besiegen lässt, unser Glaube. Wer ist es aber, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gigantischen beiden Verse, die davon künden, dass wir die Welt besiegt haben durch dich im Glauben. Und wir wollen dich bitten jetzt, wenn wir die Predigt über diese beiden Verse hören, dass du zu uns sprichst, eben in diesen unseren Glauben hinein. Und dass dieses Wunder passiert, dass wir deine Stimme vernehmen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Uns, die wir Sieger sein dürfen, dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich schicke eine Bemerkung vorweg, damit ich nicht nächste Woche ganz viele E-Mails beantworten kann, weil der ein oder andere, wenn er seine Lutherbibel liest, da wird er sicher finden, ja, ist in meiner Lutherbibel gar nicht geschrieben, Sieg, wer die Welt besiegt, sondern wer die Welt überwindet. Ich bin großer Fan der Lutherbibel halt, aber an der Stelle übersetzt sie sehr schwach, dass wir ab, dass hier im Griechischen steht, Nikao heißt eindeutig siegen, überwinden, das meint das Kämpferische, aber hier ist das Thema Freude über den Sieg. Der Sieg, kommt auch diese amerikanische Sportartikelmarke hier, Nike, nicht? Der Sieg, darum geht es halt, nicht? Hier, Sieg. Also das nur vorweggeschossen, nicht, dass ja wieder Leute schreiben, so nach dem Motto, Herr Latzel, Sie haben das Griechische nicht richtig übersetzt, doch, da bin ich ganz nah am Urtext und das, was es meint. Es geht um den Sieg. Gestern Abend, wenn Sie Fußballfans sind, haben Sie auch Sieg erlebt. Gestern Abend war Champions League-Finale. Höchste Titel im Vereinsfußball, den man erreichen kann. Und da hat PSG, also Paris Saint-Germain, gespielt gegen Inter Mailand. Und die Franzosen, die haben die Italiener weggefegt. Ich meine, sind in den beiden Teams kaum mehr Franzosen, Italiener, spielt keine Rolle, aber das französische Team hat das italienische besiegt. Und dann war nach dem 5-0, was die Pariser erzielt haben, Riesenjubel. Die waren Sieger. Und jeder, der in diesem Team von Paris Saint-Germain ist, für den ist ab gestern Abend die Welt eine andere. Er ist Champions League-Sieger. Und das wird sein Leben verändern, in vielerlei Weise. Also das Erste wird sein, gestern Abend und heute und die nächsten Tagen haben die Party ihres Lebens. Heute in Paris dann mit Autokorso, mit all den Dingen und Jubel, die Menschen jubeln ihnen zu. Nie wieder werden die so eine Party haben. Auch die Freude, die die haben, wenn sie die Bilder sehen von diesen Multimillionären, wie in die Luft gesprungen sind, wie sie dann da gestanden haben. Freude, dass sie Sieger sind. Auch finanziell. Obwohl die ja alle ausgesorgt haben, hat sich das für die gelohnt. Mit den Werbeverträgen, die die jetzt noch machen können, als Champions League-Sieger, für die Prämien, die sie kriegen von ihrem Verein, für das, was sie bei zukünftigen Transferverhandlungen erzielen werden, dadurch, dass sie in einer anderen Liga sind, nämlich Champions League-Sieger, sie sind Sieger, kommen sie finanziell ganz wo auch anders rein. Und bis zum Ende ihres Lebens und auch bei ihrer Beerdigung wird das Erwähnung finden, sie sind Champions League-Sieger. Und nicht nur all das Pekuniäre, all das Anfassbare, für die ist alle auch ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Mehr kannst du als Fußballer im Vereinsfußball nicht erreichen. Champions League-Sieger. Warum erzähle ich das so ausführlich? Nun, für diese Spieler von Paris Saint-Germain, ich sage es nochmal, hat sich mit diesem Sieg gestern Abend eine ganze Menge in ihrem Leben verändert. Und das möchte ich übertragen auf den Sieg, nicht in einem dämlichen, nutzlosen, sinnlosen Fußballspiel, sondern ich möchte uns zeigen, was der Sieg Jesu Christi für uns bedeutet, die wir ja durch den Glauben Anteil an ihm haben. Da haben wir nicht ein bisschen mehr Geld, nicht eine tolle Party, da haben wir nicht nur, was weiß ich, bessere Werbeverträge. Wir haben so viel Wunderbares, was uns durch den Sieg im Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Und ich möchte dieses deutlich machen, dieses Siegersein in Jesus Christus durch die Schrift. Das ist ja ein altes Auslegungsprinzip, dass man Bibel mit Bibel auslegt, Schrift mit Schrift auslegt. Und das möchte ich tun, dass ich dieses Johanneswort aus dem ersten Johannesbrief mit Worten aus der Offenbarung des Johannes auslege, wo er das deutlich macht in den Sendschreiben an die Gemeinden, die ja diese sieben Gemeinden so stereotyp aufgebaut sind, wo diese Weheworte sind, aber wo auch in jedem klaren Verheißungswort gegeben wird, was bedeutet, Sieger in Jesus zu sein. Und so habe ich dann die Predigt überschrieben, wer durch den Glauben an Jesus Sieger ist. Der ist erstens einer, der vom Baum des Lebens essen wird. Zweitens, der ist frei vom zweiten Tod. Drittens, der bekommt den weißen Stein. Viertens, der erhält Macht über die Heiden. Fünftens, der wird von Jesus vor dem Vater bekannt. Sechstens, der ist Pfeiler im Tempel Gottes im himmlischen Jerusalem. Und siebtens, der sitzt mit Jesus auf dem Thron. Das ist das, was du als Sieger in Jesus Christus durch den Sieg Jesu Christi hast. Und darüber wollen wir uns jetzt Gedanken machen, über diese sieben Punkte, die unser Leben komplett ändert gegenüber dem, was das Leben eines Weltmenschen ist. Also wir sind die Sieger. Gibt auch Verlierer. Heute Morgen auch. Alle, die heute Morgen hier sind und die zu Jesus gehören, das sind die Sieger. Aber die, die nicht an Jesus glauben, das sind die Verlierer. Werde ich auch zwei, drei Worte zu sagen halt, aber diese Predigt richtet sich an die Sieger. Das Erste, was diese Sieger wissen dürfen, was ihr wissen dürft, wenn ihr Jesus nachfolgt, ihr werdet essen vom Baum des Lebens. So kriegt es die Gemeinde in Ephesus gesagt, im ersten Sendschreiben, wer siegt, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Wir werden essen vom Baum des Lebens. Das, was nicht mehr möglich ist seit dem Sündenfall, dass die Menschen ja vertrieben wurden aus dem Paradies, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, dass Gott gesagt hat, wenn sie jetzt schon diese Erkenntnis haben, dann dürfen sie nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Halt. Deshalb mussten sie rein in der Sünde weiterleben, in dieser gefallenen Welt, die aber mit Jesus die Welt besiegt haben, die werden vom Baum des Lebens essen. Das ist das Wunderbare, dass wir wissen dürfen, dass das unsere Perspektive ist im himmlischen Jerusalem. Das ist übrigens auch das Fantastische, wenn man die Bibel liest. Halt. Nur dieser eine Aspekt, das Buch der Bibel beginnt, 1. Mose 2, eben mit dieser Geschichte vom Baum des Lebens. Und dann ist dieser ganze Spannungsbogen mit all dem, was passiert, Volk Israel, dass dann Jesus kommt. Und dann im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, wird das wieder zusammengefasst. Das, was nicht mehr möglich war durch die Sünde, ist durch Jesus dann möglich im Glauben, dass wir essen dürfen vom Baum des Lebens. Was für eine Konzeption, man muss sich vorstellen, 66 Bücher die Bibel. Da haben etwa 100 Leute an dieser Bibel geschrieben, über 1500 Jahre, auf drei Kontinenten, in drei unterschiedlichen Sprachen, die kannten die Schriften nicht untereinander. Und dann wird das zusammengefügt und du hast so eine perfekte Komposition. Das ist etwa so, als wenn, was weiß ich, 100 Musiker, Komponisten, ein paar Noten aufschreiben, die packst du zusammen und am Ende hast du Beethovens Neunte. So viele Zufälle kann es gar nicht geben. Das ist der Geist Gottes, der die Bibel schreibt, das nur am Rande. Aber das wird uns hier verheißen. Wir werden essen vom Baum des Lebens. Was kein Mensch eigentlich darf durch die Sünde, aber durch Christi Tod ist es aufgehoben. Wir werden essen vom Baum des Lebens. Also ich weiß nicht, auf welche Speise du dich als nächstes freust. Heute Nachmittag irgendwie ein Eis am Marktplatz oder die Frau hat gut gekocht, das Mittagessen, was kommen wird. Oder planst irgendwie deinen 70. Geburtstag und da hast du auch schon im Restaurant bestellt. Alles geschenkt. Ich freue mich auf den Moment, wo ich essen werde vom Baum des Lebens. Diese Frucht dort, ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann einfach mich nur freuen. Wenn ich das lese, wird die Freude in mir groß. Halleluja, wunderbar. Ich darf essen vom Baum des Lebens. Nicht, weil ich so ein toller Pastor wäre oder ein toller Christ, beileibe nicht. Nur, weil ich an Jesus glaube. Wunderbar. Und das ist auch für dich so. Du wirst essen vom Baum des Lebens. Das ist der erste Benefit, das erste Wunderbare, was du haben darfst, durch den Sieg, den Christus zu Ostern errungen hat. Ein zweites, was du im Glauben an Jesus Christus haben darfst, dieses Siegersein, ist, dass du frei bist vom zweiten Tod. So wird es der Gemeinde in Smyrna gesagt, wer siegt, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tode. Man muss das wissen, dass es in der Bibel nicht nur einen Tod gibt, sondern zwei Tode. Es gibt viele Dinge, die es in der Bibel zweifach gibt. Das muss man immer wieder bei Auslegung berücksichtigen. Ich erlebe immer wieder, dass ganz viele Missverständnisse der Bibel deshalb entstehen, weil die Leute Aussagen nicht richtig zuordnen. Es gibt zwei Geburten, es gibt zwei Auferstehungen, es gibt zwei Tode. Und wenn man dann die Bibelstellen der falschen Auferstehung, dem falschen Tod zuordnet, dann hat man falsche Aussagen. Aber es gibt zwei Geburten. Es gibt einmal die natürliche Geburt, dass wenn unsere Mutter uns geboren hat, und es gibt die geistliche Wiedergeburt, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben und zu Jesus gehören. Das ist das, wovon hier in dem Predigtext die Rede ist. Alles, was von Gott geboren ist, das besiegt die Welt. Es reicht nicht, dass du ein Geschöpf Gottes bist, dass du die natürliche Geburt erfahren hast. Dadurch kriegst du kein ewiges Leben. Sondern du musst wiedergeboren sein durch den Geist Gottes. Es gibt, wie gesagt, zwei Auferstehungen. Es gibt eine erste Auferstehung, eine zweite Auferstehung. Erste Auferstehung, die läuft jetzt schon. Selig und heilig, die sind daran, deren teilhaben halt. Das sind die, die zu Christus gehören, weil die ja nicht tot sein können halt. Die werden biologisch hier sterben, wie alle anderen Menschen auch, aber da geht es direkt für die weiter in der Ewigkeit. Aber es gibt auch eine zweite Auferstehung. Das ist die Auferstehung zum Gericht. Aber es gibt eben auch zwei Tode, und von dem ist hier die Rede. Von dem zweiten Tod. Der erste Tod ist der biologische Tod, müssen wir alle rein, so Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber es gibt noch einen zweiten Tod. Und das ist der ewige Tod. Der erste Tod, da haben die Leute Angst vor. Die Welt bippert vorm ersten Tod, vorm biologischen Tod. Och, und wenn ich nach 75, 85 oder 95 Jahren sterbe, wie furchtbar halt. Ne? Das ist nicht furchtbar, wenn du Jesus hast. Denn dann geht es in der Ewigkeit weiter und dann hast du gewonnen. Furchtbar ist das nur für die, die Jesus nicht haben. Und da ist nicht das biologische Sterben furchtbar, sondern furchtbar ist der zweite Tod. Es ist nämlich so, dass wenn du biologisch stirbst und nicht bei Jesus bist, gehst du erstmal ins Totenreich. Das ist schon nichts Schönes. Aber das ist Kindergeburtstag gegen den zweiten Tod. Im Totenreich bleibst du dann, wenn du nicht zu Jesus gehörst, kein Sieger bist, sondern Verlierer. Dann bleibst du da, bis Jesus wiederkommt. Und dann wird er dich rausholen aus dem Totenreich. Und dann wird er dir als Richter begegnen. Die, die wiedergeboren sind, also zwei Geburten haben, dem begegnet Jesus nur als Anwalt. Die, die nicht wiedergeboren sind, die müssen den zweiten Tod, da begegnet ihnen Jesus als Richter und als knallharter, unbarmherziger, zorniger Richter. Und dann wirst du geworfen in die Hölle. Und dort wird nur Leid sein. Leid, Leid, Leid. Ich sage das so deutlich. Da soll man niemand sagen, oh, der Pastor Latzel droht wieder. Nein, das ist meine Aufgabe, ich muss Leute warnen. Wenn heute noch Menschen hier sind oder wenn Menschen diese Predigt am Telefon, am Internet hören halt und du noch nicht bei Jesus Christus bist, bist du kein Sieger, dann ist das Leid die Perspektive deines Lebens. Dann bist du ein Verlierer. Ich nehme nochmal dieses dämliche Beispiel des Fußballspiels von gestern Abend. Da gab es auch zwei Gruppen. Einmal die, die Sieger waren, die haben gejubelt. Das ist ja dann auch, was die Bilder dann einfangen am Fernsehen halt, nicht? Was dann so menschlich auch so nahegehend ist. Nicht? Und dann hat man den Blick auf die Interspieler. Die liegen am Rasen, die heulen, die sind kaputt. Keiner von denen hat eine wirkliche Leiterfahrung. Der hat ein Fußballspiel verloren halt. Nicht? Aber es sind eben Verlierer. Keine Sieger. Und so ist das, wenn du Jesus nicht hast, dann bist du Verlierer, weil du in den zweiten Tod musst, in die Hölle. Und die Hölle kann ich euch gar nicht furchtbar genug ausmalen. Der Ort des Leidens ohne Ende, der Gottesferne. Und zwar ohne Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt für alle Zeiten halt, ohne Ende. Aber Gott sei Dank, wir wollen ja nicht reden über die Verlierer, sondern über die Sieger. Da haben wir nichts mit zu tun. Gar nichts mit. Wir sind frei vom zweiten Tod. Eben soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Wer Sieger ist, wer siegt, das ist das Wunderbare. Das darfst du wissen. Für dich ist Sterben der Gewinn. Keine Leiterfahrung, kein Angst haben, sondern das ist Gewinn, weil du eben an Jesus Christus glaubst und weil er dir Sieg schenkt über Tod, Teufel und Hölle. Übrigens auch der Teufel wird genommen am Ende der Zeit in die Hölle geworfen. Hölle ist nicht der Ort, wo der Teufel regiert. Nein, der wird in der Hölle gequert. Der Herr der Hölle ist Jesus Christus. Aber weil wir an Jesus Christus glauben, hat die Hölle für uns keine Bedeutung. sind wir frei vom zweiten Tod. Ein drittes, was uns geschenkt wird, wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus Sieger sind, wenn wir die Welt besiegt haben, dann bekommen wir den weißen Stein. Das wird der Gemeinde in Pergamon verheißen. Wer siegt, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und ich will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Das ist auch so ein wunderbares Bild, das man kaum greifen und verstehen und schon ganz schwierig nur auslegen kann, aber man kann es einfach nur so nehmen, wie es hier steht. Wenn wir gestorben sind, biologisch, und dann bei Jesus sind, dann kriegen wir in der Neuschöpfung alles neu. Also dieser verfallene Körper mit den wackelnden Zähnen, den ausfallenden Haaren halt, mit all den Dingen, der bleibt ja nicht. So, wir kriegen kompletten neuen Körperherrlichkeitsleib. Und wir kriegen auch einen neuen Namen. Und da wird es ein Momentum geben, wo wir dann eben einen weißen Stein bekommen. Also für uns klingt das alles sehr fremd. Die Menschen vor 2000 Jahren in Pergamon und in der Umgebung, die wussten, was damit gemeint war. Also wenn damals im Gerichtsprozess jemand angeklagt war, dann war es so, dass das Urteil eben auch symbolisch überreicht wurde. Das wurde dann nicht nur mündlich ausgesprochen und dann irgendwie aufgeschrieben, sondern da bekam der Angeklagte entweder vom Richter einen weißen Stein oder einen schwarzen Stein. Weißer Stein bedeutete Freispruch, schwarzer Stein bedeutete Verurteilung, Sklaverei, Gefängnis, Hinrichtung, was auch immer. Aber der weiße Stein ist ein Zeichen für den Freispruch. Und den bekommen wir, weil wir freigesprochen sind. Nicht, weil wir gute Leistung gebracht haben, halt durch fromme Nachfolge oder sonst irgendwas, sondern weil Christus für uns gestorben ist, weil er den Sieg errungen hat, halt auf Golgatha und weil er, der lebendige Gott, ihn bestätigt hat durch die Auferstehung. Und dessen sind wir anteilig. Und dann bekommen wir diesen weißen Stein mit dem neuen Namen drauf. Und dann werden wir leben im himmlischen Jerusalem mit diesem veränderten Leib, mit diesem anderen Namen. Fragen Sie mich nicht danach, welchen Namen ich kriege. Sie, das kann man nicht sagen halt. Nicht? Wir können es nur so weitergeben, wie es hier steht. Aber auch das ist ein Momentum, auf das ich mich freue. Nur ich alleine kriege das dann halt, nicht von dem lebendigen Gott. Und ihr auch, die alle bei Jesus seid. Aber das wird mir geschenkt. Nochmal zurück zum düsigen Fußball. Wenn man nicht nur im Vereinsfußball die höchste Trophäe gewinnt, sondern auch im Internationalen, dann ist es natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft, die alle 4 Jahre stattfindet. Und da gibt es ja diesen goldenen Pokal, den kennen Sie alle, mit der Weltkugel drauf. Und da ist es so, diesen Pokal darf nur der anfassen, der Weltmeister ist. Alle anderen dürfen den nicht anfassen. Streng verboten. Also natürlich noch die FIFA-Offiziellen, aber sonst darf niemand diesen Pokal anfassen. Ist streng verboten, da achten die auch drauf. Weil es nur für die Sieger ist. Jetzt wird keiner von uns jemals wieder so einen Pokal bekommen. So gute Fußballer sind wir nicht. Ist auch nicht schlimm. Wir kriegen was ganz anderes. Wir kriegen diesen weißen Stein. Das ist unsere Siegestrophäe. Nur für uns. Den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Da dürfen wir uns einfach auch drauf freuen. Auf diesen Moment. So wie sich ein Fußballer freut, wenn er, was weiß ich, so seine Karriere macht. Hoffentlich bin ich irgendwann Nationalspieler. Hoffentlich werde ich irgendwann eine Weltmeisterschaft sein. Hoffentlich gewinne ich das Ding. Wo ich sage, das ist das Ziel, was ich erstrebe. So wie den weißen Stein, wenn wir gestorben sind und Jesus uns diesen weißen Stein gibt, in unserem Herrlichkeitsleib, in dem wir dann sein dürfen, mit diesem neuen Namen, in dieser Neuschöpfung, wo Jesus alles neu gemacht hat. Halleluja, was ist das großartig, Sieger zu sein in Jesus Christus. Ein viertes, was der Herr schenkt hier demjenigen, der Sieger ist in Christus Jesus, so wird es der Gemeinde in Thyatira gesagt, wer siegt und hält meine Werke bis an das Ende. Das ist auch wichtig, dabei bleiben. Nochmal auch das so als Nebenbemerkung. Es gibt nicht eine Sache zu sagen, einmal wiedergeboren, da kann dir nichts mehr passieren. Du kannst abfallen. Deshalb bleib immer bei Jesus. Also, wer siegt und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab. Und wie die Gefäße eines Töpfers, so soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Also, wir haben dann Macht über die Heiden. Wir haben das eben schon in der Evangeliumslesung Matthäus 19 gesagt, da wird nicht von den Heiden gesprochen, sondern vom Volk Israel. Petrus fragt da ja so ganz keck, was gibt es denn dafür? Jesus sagt, ewiges Leben kriegst du, 100-fache Vergeltung für alles, was du eingesetzt hast und du wirst mit den anderen auf den Thronen sitzen, zu richten die 12 Stämme Israels. Aber eben nicht nur die 12 Stämme Israels, sondern wir werden eben auch richten, wir werden mitsitzen über die Heiden, Macht haben. weil Christus der Herrscher ist, wir Glieder an seinem Leib sind, mit ihm Sieger sind. Also es ist ein fantastischer Vers, also drei fantastische Verse, Offenbarung 2, 26 bis 28, wenn es dann heißt halt, der Morgenstern, ich werde ihn geben, den Morgenstern. Ja, wer ist denn der Morgenstern? Der Morgenstern ist Jesus, heißt es in Offenbarung 22, ich bin der helle Morgenstern. Und wenn es dann heißt, ich werde ihm geben, den Morgenstern, heißt es wirklich diese Einheit, die wir dann sind mit dem lebendigen Gott. Und weil Jesus dann mit zu Gericht sitzen wird, werden wir mit zu Gericht sitzen, aber nicht auf der Anklagebank, sondern auf der Richterbank mit Jesus Christus. Das ist eine Würde, deren bin ich nicht wert und ihr nicht wert. Und mit all dem Vergänglichen, dieses Weltlichen, was wir hingelegt haben in unserer Erbärmlichkeit, unserer Nachfolge, wären wir es nicht wert. Aber wir sind dann ja in einer Neuschöpfung. Wir sind ja eine neue Kreatur mit dem neuen Namen, mit dem neuen. Und dann wird uns Jesus mit ihm hinsetzen halt. Und wir werden Macht erhalten. Wahnsinn. Wir werden dann das ausüben, was nur der Souverän, der König darf. Aber wir sind ja Königskinder, so sagt es die Bibel. Und werden dann eben auch in dieser Machtfülle mitregieren in aller Ewigkeit halt. Das ist das, was uns geschenkt ist, wenn wir Sieger in Jesus Christus sind. Komplett anderes Leben, da hat sich alles verändert. Ich komme nochmal zurück auf mein düsiges Beispiel hier, so wie das für die Champions League-Gewinner von gestern Abend alles nun verändert hat. Für uns in einer ganz, ganz anderen Weise. Wir sind Sieger und sind zum Gericht befreit, und zwar zum Gericht, dass wir auf der Richterbank mit Jesus sitzen, dass wir die Bücher mit auftun werden halt, weil wir zum Sieger gehören, weil wir an ihn glauben. Wir haben die Welt besiegt, die Welt wird gerichtet. Aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind von Jesus, wir gehören zu ihm und dadurch sind wir Sieger. Und dadurch haben wir auch Macht über die Heiden. Ein fünftes, was dem geschenkt ist, der mit Jesus im Glauben an ihn die Welt besiegt, ist, dass er von Jesus vor dem Vater bekannt wird. Das wird der Gemeinde in Sardes verheißen. Wer siegt, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Auch hierzu könnte man eine Menge sagen, was es heißt, ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens. Aber wichtig ist, geschrieben in das Buch des Lebens. Das ist die Liste, wo man hin muss. Nicht in irgendeine Sportliste, wo man sagt, jetzt bist du Champions League-Sieger, Olympiasieger, Tour de France-Sieger, Giro d'Italia-Sieger, egal was, irgendwelche Listen, wo dein Name gefunden wird, vollkommen egal. Auch keine Listen hier in Bremen, wo du sagst, ich bin Mitglied beim Schaffermahl, da kommst du rein oder sonst irgendwas. Oder irgendwelche Listen, wenn du dich selber bei Googles da eingibst und sagst, da bin ich erwähnt und hast meinen Namen so viel tausendmal erwähnt, das spielt alles gar keine Rolle. Es gibt nur eine Liste, die wichtig ist, wo dein Name stehen muss. Und das ist im Buch des Lebens. Und wenn du im Buch des Lebens geschrieben bist, dann bekennt der lebendige Gott dich. Jesus bekennt dich vor dem Vater. Dann bist du bei ihm bekannt. Und stehst du nicht im Buch des Lebens, dann bist du vergessen, wie Spreu, die der Wind verstreut. Geschrieben im Buch des Lebens und dann bekannt von Jesus vor dem Vater. Wahnsinn. Wie kommt man ins Buch des Lebens? Nun, ins Buch des Lebens wird man geschrieben mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus. Das ist das, was in unserem Predigttext steht eben, dass wir eben glauben. Wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist sein Blut über deine Sünden und du bist reingewaschen. Und dann steht dein Name im Buch des Lebens. Und dann bist du gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und das heißt, dann wird dein Name vor dem Thron des Allmächtigen ausgerufen. Jesus bekennt dich vor dem Vater, ein innertrinitarisches Geschehen. Matthäus 10 heißt es, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Was für eine Verheißung, wenn wir zu Jesus stehen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn bekennen, dass wir dann bekannt sind vor Gott. Jesus unseren Namen ausruft. Das musst du wirklich einmal verinnerlichen und dir vorstellen. Dieses Geschehen in einer anderen Dimension, was jetzt passiert. Du stehst im Buch des Lebens, du bist Sieger und dein Name wird ausgerufen vor dem Thron. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. mein Name darf dabei sein halt. Ich darf dabei sein, Gott kennt mich, Halleluja. Jesus spricht meinen Namen auf. Wie wunderbar. Und nicht für irgendeine Tat, für ein Fußballspiel, was ich gewonnen habe, für eine Predigt, die gehalten habe, sondern weil ich zu ihm gehöre, zu Jesus, weil ich ihn kenne, weil ich sage, ja, er ist der Sohn Gottes. Und das motiviert mich auch in dieser Welt, immer wieder das zu sagen, ob die Leute es hören wollen oder nicht. Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sohn Gottes, der Ewige, ihm alle Ehre, Lob und Preis. Sprichst du das aus in dieser Welt, dann darfst du wissen, dass dein Name in der anderen Dimension verherrlicht wird. Da kann ich euch nur Mut machen, sich darüber zu freuen. Und dann braucht kein Pastor dieser Welt mehr den Leuten sagen, nun geht mal hin und bekennt mal Jesus. Da hast du nicht begriffen, worum es geht, was das für ein Privileg ist halt, sondern das ist ein Automatismus, da treibt dich der Heilige Geist quasi zu, wenn du das verstanden hast. Dass uns, wenn wir Sieger in Jesus Christus sein dürfen, dass wir von Jesus vor dem Vater bekannt werden. Aber ich weiß gar nicht, wo man hier, das wird immer doller in diesen Worten halt an die sieben Gemeinden der Offenbarung halt, nicht was im Sechsten jetzt gesagt wird. Da wird uns gesagt, wenn wir Sieger in Jesus Christus sind, dann sind wir Pfeiler im Tempel Gottes, im himmlischen Jerusalem. Da heißt es, wer siegt, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt. Das wird der Top-Gemeinde gesagt, also diese besondere Nähe, die so gelobt wird, Philadelphia, zu sagen, wenn du Sieger bist, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du Pfeiler im Tempel Gottes. Also wenn ihr nochmal auf unsere Orgel gucken wollt, das kann man sich so schön deutlich machen, ne? Da haben wir ja auch die Pfeiler, die dieses Musikinstrument tragen. Wir haben so eine wunderbare Orgel für diejenigen, die jetzt ja nicht gucken können in der Kirche halt. Und das sind dann so 8, 9 Pfeiler, die tragen unsere Orgel. Wenn du die Pfeiler wegnehmen würdest, dann wird die Orgel runterbrechen. Das nochmal, um deutlich zu machen, was ein Pfeiler ist. Der Pfeiler trägt letztlich den Tempel halt, das Dach des Tempels halt. Und jetzt sagt die Schrift, wir werden zum Pfeiler gemacht. Zum Pfeiler im Tempel im himmlischen Jerusalem. Und der Name Gottes wird auf uns gegeben. Er verbindet seinen heiligen und ewigen Namen mit unserem Leben und den Namen des neuen Jerusalems halt. Das heißt, wir sind elementarer Bestandteil dieses Kommenden, was jetzt schon in der Ewigkeit in der anderen Dimension ist. Das kannst du kaum fassen. Ich, sündiger Mensch, ihr sündigen Menschen, wir kriegen diese Würde zugesprochen, das kann doch gar nicht sein. Jeder, der in sein Herz blickt, sagt, ich doch nicht mit meiner Verdorbenheit. Das haut doch gar nicht hin. Aber du wirst ja auch nicht wegen deiner Verdorbenheit und deiner Sünde zum Pfeiler im Tempel Gottes, sondern nur deshalb, weil du an Jesus glaubst. Deshalb hast du die Welt besiegt. Nicht du hast die Welt besiegt, das hat der Herr getan. Aber du hast Anteil am Sieg. Aber die ganzen Benefits, die kriegst du halt. Und dadurch wirst du zum Pfeiler im Tempel Gottes. Nochmal, wenn du das wirklich auch nur im Ansatz fassen kannst im Heiligen Geist, das flasht ein total, was es bedeutet, Sieger in Christus zu sein. Wie wunderbar ist das denn zu sagen? Welche Würdigung, komplett unverdient. Und wir können Jesus nur Dank sagen dafür, dass er uns eben diesen Sieg schenkt und wir Sieger sein dürfen und dadurch eben auch zu Pfeiler im Tempel des himmlischen Jerusalems sein werden. Und dann kommt das siebte und letzte, was uns verheißen ist in diesen sieben Worten, dass wir mit Jesus auf dem Thron sitzen. Wer siegt, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich gesiegt habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Auch das ist ein Wort, was du letztlich, was ich zumindest nicht in der Gänze auch nur ansatzweise verstehen kann. Auf dem Thron sitzt der Vater, auf dem Thron sitzt der Sohn, ja. Aber jetzt werden wir dazugenommen. Wir sitzen mit auf dem Thron. Wir sind nicht nur vor dem Thron, werden singen und anbeten, sondern in Jesus Christus, in dessen Leib wir sein dürfen, sitzen wir mit auf dem Thron. Wir sind eben Gottes Kinder, dadurch Königskinder. Das ist ja das, was Menschen immer wieder wollen, halt nicht in eine höhere Schicht aufsteigen. Meine kleine Tochter, als sie 5, 6 war, habe ich sie irgendwann gefragt, was willst du werden? Lief immer so Prinzessinnenkleider rum, hat sie gesagt, Prinzessin. Ja? Das war so die Sache, die sie verstanden, ich will Prinzessin werden. Halt, ne? Und jeder natürlich, wer die Möglichkeit hätte, als junge Frau kannst irgendwie so einen Prinzen heiraten, wirst dann Königin, würde man natürlich machen, halt gar keine Frage. Aber wisst ihr, das ist ja in dieser Welt unrealistisch. Aber in der Ewigkeit ist es so. Und nicht nur irgendein düsiges Adelsgeschlecht in dieser Welt, sondern der lebendige Gott, der König aller Könige, der Herr aller Herr, der Ewige, würdigt uns damit, dass wir mit auf dem Thron sitzen. Nochmal, ich traue mich das kaum auszusprechen, so groß ist die Verheißung an diejenigen, die Sieger in Jesus Christus sind. Also alles, was ich schon gehört habe und euch vorgetragen habe, das ist schon, aber das zu wissen, da würde ich fast sagen, das ist zu viel, aber Gott schenkt es uns. Warum? Weil wir an Jesus glauben. Aus keinem anderen Grund. Wenn wir ihm vertrauen, ist das das, was er uns als Sieger über diese Welt schenkt. Dass wir eben mit auf dem Thron sitzen. Wow, das ist was zu sagen. Worauf wir uns einfach freuen dürfen. Nicht so ein bisschen hier diese Welt mit all den Dingen, die hier sind. Meine Güte, das ist doch alles nichts halt. Das, was uns erwartet im himmlischen Jerusalem, in der Gemeinschaft mit Jesus, Richter sein halt, Pfeiler im Tempel sein, mit auf dem Thron sitzen, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, was uns geschenkt ist. Und da kannst du, wenn du das auch nur im Ansatz fassen kannst, immer wieder nur eins tun, nämlich Gott loben und preisen. 1. Korinther 15 heißt es, Gott aber sei Dank, das ist ja das Wort, was über dem Gottesdienst steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt in Christus Jesus. Und ja, das zu Beginn des Gottesdienstes ja gesagt, das ist Ziel dieses Gottesdienstes, dass ihr neu in diese Dankbarkeit hineingeführt wird, darüber, was Gott euch als Sieger geschenkt hat, damit ihr froh seid, damit ihr fröhlich seid einfach. Was ist das für ein Privileg, Sieger zu sein in Christus Jesus? 7 Punkte, die ich versucht habe, euch darzulegen, was es heißt, durch den Glauben an Jesus Sieger zu sein, dass man vom Baum des Lebens isst erstens, zweitens, dass man frei ist vom zweiten Tod, drittens, dass man den weißen Stein bekommt, viertens, dass man Macht über die Heiden erhält, fünftens, dass man von Jesus vor dem Vater bekannt wird, sechstens, dass man Pfeiler im Tempel Gottes im himmlischen Jerusalem ist und siebtens, dass man mit Jesus auf dem Thron sitzt. Noch einmal möchte ich euch dieses fantastische Wort aus 1. Johannes 5 zurufen. Alles, was von Gott geboren ist, besiegt die Welt. Und das ist es, was uns die Welt besiegen lässt, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen. Alle Ehre, Lob und Preis diesem Jesus Christus, der uns den Sieg schenkt. Amen.